Ich war kürzlich in der Schweiz, wie viele von euch wissen, und ich durfte dort einer wunderbaren kleinen Gemeinde für eine Woche dienen. Und natürlich bin ich auch mit meiner Familie ein wenig umhergefahren, um die Schweizer Natur anzuschauen. Und es wird euch kaum wundern, wir haben herrliche, wunderschöne Berge gesehen, die in die Höhe ragten. Und dafür ist die Schweiz bekannt. Ein kleines Land mit großen Bergen. Und wenn man so am Fuß von so einem massiven Berg steht, der so majestätisch emporragt, dann fühlt man sich ganz klein und ehrfürchtig. Ja, es ist atemberaubend, die Größe der Natur zu sehen. Bergketten, die keine Kraft von Menschen bewegen kann. Eine Schönheit, die kein Künstler und auch kein Fotograf nachahmen kann. Wenn man so am Fuße eines Berges steht, da bleibt einem die Luft weg. Vor Staunen. Und als ich so am Fuße dieses Berges stand und aufsah, da dachte ich an den Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der, wie geht es weiter? Der Himmel und Erde gemacht hat. Der Anblick dieser Schöpfung und diese Ehrfurcht, diese majestätische Pracht, die wir sehen in der Schöpfung. Es soll uns erinnern an den Schöpfer, an den, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben letzte Woche begonnen mit einer neuen Predigtserie durch das erste Buch Mose, durch Genesis. Wir stehen also somit gewissermaßen am Fuße eines Berges, nämlich am Fuße einer Predigtserie durch dieses gewichtige Buch, das erste Buch Mose. Und bevor wir uns tatsächlich aufmachen, wie so Bergsteiger durch diese einzelnen Pfade zu gehen und im Schritttempo die Klüfte dieser Genesis zu besteigen, möchte ich mit euch gemeinsam einen Moment am Fuße stehen bleiben und ehrfurchtsvoll aufschauen. Aufschauen, was dieses Thema eigentlich bedeutet, was dieses Buch uns hier eigentlich gerade am Anfang für ein gewichtiges Thema präsentiert. Letzte Woche haben wir uns über die Bedeutung dieses ganzen Buches Mose und auch die Struktur der Genesis angeschaut. Und heute geht es mir um die Bedeutung der ersten Kapitel vom ersten Buch Mose. Das erste Buch Mose, es beginnt mit dem Bericht über die Schöpfung. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und für viele unserer Zeitgenossen, ja sogar für einige Christen, ist der Schöpfungsbericht ein Thema, mit dem man sich ungern beschäftigt. Und ein Thema, über das man eigentlich auch ungern spricht. Aus Angst, da blicken doch die modernen Wissenschaftler und die aufgeklärten Menschen in unserer Gesellschaft, die blicken doch merkwürdig auf uns herab, wenn wir davon sprechen, dass wir glauben, dass Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat. Gott ist der Schöpfer, das mögen viele in dieser wissenschaftlich geprägten Welt nicht gerne mehr betonen. Doch es ist immens wichtig, dass wir Gott als Schöpfer erkennen und dass wir ihn als Schöpfer bekennen. Ja, die Schöpfung selbst, sie fordert uns heraus, Gott als Schöpfer zu verherrlichen und ihn als Schöpfer zu erkennen, wenn wir die Schöpfung betrachten. Der Reformator Johannes Calvin, der ja auch bekannterweise in der Schweiz lebte, er schreibt, dass wir als Menschen in diese Welt hineingesetzt sind, und zwar wie in ein Theater der Herrlichkeit Gottes. Diese Welt, sie ist ein Theater der Herrlichkeit Gottes. Es soll uns aufzeigen. Es soll uns demonstrieren. Es soll zur Schau stellen. Die Herrlichkeit Gottes, wenn wir sehen, was er geschaffen hat. Es soll, die ganze Schöpfung ist diese herrliche Darstellung, wie groß und wunderbar und wie herrlich Gott ist. Nicht nur die Schöpfung, nein, wie herrlich der Schöpfer ist. Und Paulus, er schreibt im Römerbrief, dass kein Mensch eine Entschuldigung hat. Egal, wo du auf der Welt aufgewachsen bist, egal, woher du kommst, egal, wer deine Eltern waren oder wie du aufgezogen wurdest, du hast keine Entschuldigung, wenn du ein Feind Gottes bist, wenn du nicht an Gott glaubst. Warum? Weil die Werke der Schöpfung jedem Menschen geoffenbart sind. Jeder Mensch auf dieser Welt, er sieht durch die Schöpfung die Werke Gottes und damit zeigt Gott etwas von sich. Und so wie das erste Buch der Bibel beginnt mit der Erzählung, wie Gott alles geschaffen hat. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So finden wir im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, wie die Gläubigen Gott in Ewigkeit dafür preisen. In Offenbarung 4, Vers 11, da heißt es, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Seht ihr, Gott wird verherrlicht dafür, dass er der Schöpfer ist und dass die ganze Schöpfung auf ihn hinzielt. Nun, was wir heute tun am Fuße dieses Berges, ist aufzuschauen. Und zwar darauf, was jeder Berg dieser Erde, jeder Fluss, die Sonne, der Mond, jeder Stern und alle Schöpfung uns lehren. Die Schöpfung lehrt uns Theologie. Was heißt Theologie? Theos ist das griechische Wort für Gott und Logos bedeutet Wort oder Lehre. Theologie heißt Lehre von Gott. Theologie ist die Lehre über Gott. Etwas, was wir über Gott erfahren können, das ist Theologie. Und ja, ihr Lieben, es gibt eine Theologie der Schöpfung. Und so habe ich diese Predigt heute auch benannt. Theologie der Schöpfung. Die ganze Schöpfung offenbart etwas über Gott. Eine Lehre über Gott. Eine Erkenntnis, die wir haben können, von dem unsichtbaren Gott, den wir nicht mit unseren Augen sehen können. Aber seine Werke, sie predigen uns, sie lehren uns Theologie. Es gibt unzählige Verweise. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, so viele Bibelverse mir anzuschauen. Das ganze Alte Testament ist voll von Verweisen darauf, dass Gott der Schöpfer ist. Es ist nicht nur in den ersten Kapiteln von Mose und dann wird es im Grunde in der ganzen Bibel nicht mehr erwähnt. Die ganze Bibel ist voll davon, von Verweisen, dass Gott der Schöpfer ist und was das für uns bedeutet, was wir daraus lernen sollen, was das für eine theologische Aussage für uns ist. Und tatsächlich ist es eine der wichtigsten Bekenntnisse der Gläubigen und eine der bedeutendsten Erkenntnisse der Theologie zu verstehen. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Normalerweise achte ich in den Predigten darauf, nicht zu viele unterschiedliche Bibelverse zu gebrauchen, weil das schnell verwirren kann. Ja, wir predigen ja meistens auslegend durch einen Bibeltext. Wir haben dann einen Hauptpredigtext. Und manchmal ist es nützlich, ein paar andere Stellen mit anzugeben, um etwas besser zu erklären, um etwas verständlicher zu machen. Meine heutige Predigt, sie besteht so gut wie nur aus Bibelversen. Und darum müsst ihr euch auch nicht die Mühe machen, alles nachzuschlagen, denn es sind viele. Und ich habe auch tatsächlich hin und her überlegt, ob ich vielleicht für jeden Punkt, den ich aufgreifen will, nur ein oder zwei Belegverse auswählen sollte. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es gerade so ein Berg an Versen, den das Alte Testament uns auch gibt. Gerade dieser Berg an Versen, die über die Schöpfung handelt, uns erkennen lässt, wie wichtig und wie erhaben diese Lehre über Gott, diese Theologie eigentlich ist, in der ganzen Offenbarung Gottes, in seinem ganzen Wort. Wie zentral dieses Thema ist, Gott als den Schöpfer zu bekennen. Dass das nicht nur irgendwo ein Randthema ist, sondern es ganz entschieden zur Erkenntnis Gottes gehört, ja zur Theologie. Dieser ganze Berg an Bibelversen ist immer noch nur ein ganz geringer Teil der Sammlung, welche die Bibel zu diesem Thema hergibt. Also es ist noch lange nicht ausschöpfend. Aber ich habe sie einmal in vier wichtige Aussagen über Gott geordnet. Und ich hoffe, es gibt ein gewisses Bild davon, einen gewissen Eindruck, ja, so ein etwas atemstockenden, ehrfurchtsvollen Blick auf diesen Berg, der sich so majestätisch hervorragt und uns daran erinnern soll, wie herrlich Gott der Schöpfer ist. Wenn ihr mitschreibt, schreibt euch gern die Bibelstellen auf. Ich nenne sie immer am Anfang, aber hört gut zu, wenn ich sie vorlese. Es ist das, was Gottes Geist eingegeben hat, damit wir lernen und erkennen, wer Gott ist und was die Schöpfung uns über Gott lehren soll. Erstens, die Schöpfung Gottes lehrt uns, dass der Herr allein Gott ist. Nur ein Gott hat die Welt erschaffen. Das predigt uns die Schöpfung. Immer wieder wird im Alten Testament betont, dass Gott der einzige Gott ist und dass er allein die Welt geschaffen hat. Und das ist tatsächlich der Beleg dafür, dass er allein Gott ist. Er hat die Welt ganz allein geschaffen. Fast alle alten Völker und alten Kulturen, die glaubten an einen ganzen Götterpantheon, eine Vielzahl von Götter und jeder ihrer Götter war für irgendwie einen anderen Bereich zuständig. Der eine ist für die Bäume zuständig, der andere für die Berge, der eine für die Flüsse und andere für die Meere. Und so gibt es irgendwie einen Gott für alles, was man irgendwie in der Natur sehen kann. Aber die Bibel lehrt, das, was wir an der Schöpfung erkennen sollen, ist, dass es einen einzigen Schöpfer gibt, der alles in wunderbarer Harmonie zusammengewirkt hat. Jesaja 44, Vers 24. So spricht der Herr, dein Erlöser, und der dich vom Mutterleib an gebildet hat, also auch der Schöpfer der Menschen. Ich der Herr bin es, der alles wirkt, der den Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Hiob 9, Vers 8 und 9. Der den Himmel ausspannt, er allein, und schreitet auf den Wogen des Meeres, der den großen Bären gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des Südens. Seht ihr, hier gibt es, im Hiob werden schon die Sternzeichen angezeigt. Der große Bär, der Orion, wir kennen den Gürtel des Orion, vielleicht diese drei hellen Sterne, das Siebengestirn. Es waren alles, in den alten Kulturen waren es Anzeichen von Göttern. Man dachte, diese Sternbilder, es präsentiert irgendwelche unterschiedlichen Götter. Orion ist ein Gott. Und nun hier heißt es nein. All das, all diese Sterne, Gott hat sie gemacht. Er hat den ganzen Himmel ausgespannt. Das sind nicht unterschiedliche Götter. Es ist ein Gott, der all das gemacht hat. Er allein. Genauso Nehemia 9, Vers 6. Du Herr bist es. Du allein. Du hast den Himmel gemacht, die Himmel der Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder. Das Heer des Himmels, damit sind die unzähligen Sterne gemeint. Das wie so ein großes Heer ist. Und noch einmal, diese Sterne, sie wurden als Götter verehrt von so vielen Kulturen. Und Nehemia weiß, Gott, du hast sie alle gemacht. Und alle Sterne verneigen sich vor dir. Du allein. Psalm 86, Vers 8 bis 10. Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern, und nichts gleicht deinen Werken. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen, denn groß bist du und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. So viele Völker hatten ihren eigenen Götzen, hatten ihren eigenen Gott und sie sagten, von dem stammen wir ab, der hat uns geschaffen. Die Assyrer dachten, sie wurden erschaffen von dem Gott Assurs. Und die Babylonier dachten, sie wurden erschaffen von ihrem Gott. Nun, Psalm 86 weiß, alle Nationen hast du gemacht. Alle Menschen, Gott, hast du gemacht. Du bist Gott, du allein. Und ja, tatsächlich, wenn Gott die ganze Schöpfung allein geschaffen hat, dann bedeutet es, alle anderen Götter, die verehrt werden in dieser Welt, sind Götzen. Das ist der Umkehrschluss. Alle anderen Götter, die in dieser Welt verehrt werden, sind gar nicht wirklich Götter. Es ist nicht so, dass ein Gott allein die Welt erschaffen hat. Es ist nicht nur das eine Tatsache, dass ein Gott allein die Welt geschaffen hat und dass es dann vielleicht noch andere Götter gibt, die halt trotzdem noch irgendwie in besonderer Kraft wirksam sind. Nein, die Bibel offenbart uns auch, dass nur der Schöpfer Gott ist. Und alle anderen Götter sind Götzen, sind falsche Götter, sind unfähige, tote, nutzlose Fantasien. Die Schöpfung predigt uns also, ein Gott hat die Welt erschaffen und er allein ist Gott. Es gibt keinen anderen Gott. 1. Chronik 16, Vers 23 bis 26. Singt dem Herrn, ganze Erde, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten, denn groß ist der Herr und sehr zu loben, furchtbar ist er über alle Götter, denn alle Götter der Völker sind Götzen. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Seht ihr diese Verbindung? Der Herr hat den Himmel gemacht. Alle anderen Götter sind Götzen. Jesaja 40, Vers 18 bis 23. Hier spricht Gott selbst. Und offenbart sich durch seinen Geist, dem Propheten Jesaja. Und Gott spricht, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker ergießt das Götterbild. Der Goldschmied beschlägt es mit Gold und mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen? Von der Gründung der Erde her. Also hier ist dieser Verweis. Seht ihr es nicht an der Schöpfung selbst? Von Anbeginn an, von der Gründung der Erde her. Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts übergibt, der Richter der Erde, der Nichtigkeit gleich macht. Wir sollen an der Schöpfung erkennen, dass all diese Fantasien, diese Vorstellungen der Menschen von ihren Göttern falsch ist. Es ist ein Gott, der den Himmel ausgespannt hat. Merkt ihr es nicht? Seht ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Erkennt ihr es nicht? Von der Grundlegung der Welt an ist es zu sehen. Und ganz ähnlich schreibt auch der Prophet Jeremia, nachdem er diesen Betrug der falschen Götzen aufzeigt. Jeremia 10, die Verse 10 bis 13. Er schreibt über all diese Nichtigkeit der Götzen und dann heißt es in Vers 10, aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Im Gegensatz zu all diesem Betrug. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und in seinem Zorn können die Nationen nicht ertragen. So sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Aber er ist es, der die Erde gemacht hat, durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet, durch seine Weisheit und den Himmel ausgespannt, durch seine Einsicht, auf dessen Befehl sich die Menge des Wassers am Himmel ergießt, der Wolken aufsteigen lässt, vom Ende der Erde Blitze macht für den Regen und den Wind aus seinen Kammern herauslässt. Es gibt Götzen, aber die haben nicht den Himmel und die Erde gemacht. Sie werden vergehen. Es sind Gedankengebäude. Aber es ist einer, der den Erdkreis gegründet hat in seiner Weisheit. Die Schöpfung, sie lehrt uns, dass der Herr allein Gott ist. Es gibt niemanden, mit dem er zu vergleichen ist. Und das ist ein Bekenntnis im Alten Testament, der Herr allein ist Gott, denn er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Zweitens, die Schöpfung lehrt uns, dass dem Herrn alles gehört. Gott hat alles geschaffen, darum gehört ihm die ganze Schöpfung. Menschen, Tiere, alle Elemente, alles gehört Gott. Wir haben es gerade gesungen, Psalm 24, die Verse 1 und 2. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Ströme sie festgestellt. Die Begründung, warum Gott alles gehört, ist, er hat sie geschaffen. Die ganze Welt und alle, die darauf wohnen. In Psalm 50, die Verse 10 bis 12, da sagt Gott selbst zu dem stolzen Volk Israel, das meinte, es könnte durch Tieropfer etwas von Gott fordern. Sie kamen hin zum Tempel und brachten ein Tieropfer mit und haben gesagt, siehste, jetzt haben wir Gott etwas gegeben, jetzt können wir etwas von ihm verlangen. Psalm 50, ab Vers 10. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und was sich tummelt im Feld ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Gott räumt auf mit dieser falschen Vorstellung. Denkt ihr, ihr könnt mich speisen? Denkt ihr, ihr gebt mir etwas von eurem Besitz und ich denke, oh, das habe ich mir schon immer gewünscht. Mein ist alles, das Vieh auf 1000 Bergen. Im Psalm 89, Vers 11 und 12 bekennt darum der Gerechte. Dein ist der Himmel und dein ist die Erde, die Welt und ihre Fülle. Du hast sie gegründet, Norden und Süden, du hast sie erschaffen. Tabor und Hermon jubeln in deinem Namen. Die ganze Schöpfung gehört Gott. Sogar die Berge, wie hier Tabor und Hermon in Israel, sie preisen Gott, weil sie auf Gott als Schöpfer hinweisen. Jeder Wasserfall, jeder Baum, jedes Tier, es preist Gott, dem sie gehören. Darum ist es auch so schön, dass wir hier solch einen Ausblick haben in die Schöpfung. Denn das ist eine Predigt der Theologie. Und weil Gott alle besitzt, die ganze Welt und alle, die darauf wohnen, herrscht er auch über alle. Er hat Autorität über alles, was er besitzt. Gott hat nicht nur alles geschaffen und sich dann zurückgezogen. Es gibt manche, die glauben das. Ja, vielleicht hat Gott irgendwie alles geschaffen und dann hat er sich aber irgendwie anderen Dingen zugewendet. Wie so jemand, der die Uhr aufdreht. Ihr kennt diese alten mechanischen Uhren, die muss man einmal aufdrehen und dann laufen die so von alleine. Nein, Gott nimmt Gebrauch von seinem Besitzrecht. Er herrscht und regiert über alles, was er besitzt. Psalm 95, die Verse 3 bis 5. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht. Und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Weil er alles gemacht hat, ist alles sein. Und weil alles sein ist, ist er der große König. Derjenige, der herrscht, der regiert, der alles kontrolliert. Es ist alles in seiner Hand. Das heißt, er hat volle Kontrolle. Nichts gleitet ihn aus den Händen. Und darum bekennt auch König David am Ende seines Lebens voller Dankbarkeit, dass auch alles Gute, was wir im Leben empfangen, vom Herrn kommt. In 1. Chronik 29, Vers 11 bis 14. Ein wunderschöner Dankpsalm am Ende von Davids Leben. Und hier bekennt er: Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen, denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Oh, eine wunderbare Erkenntnis. Alles gehört Gott und alles, woran wir uns erfreuen können, kommt aus Gottes Hand. Und alles, was wir im Dienst für Gott gebrauchen können, was wir freigebig geben können. Hier geht es auch darum, dass er gesammelt hat, um einen Tempel zu bauen. Und er sagt, all das, was wir dir geben können, wir haben es selber aus deiner Hand empfangen. Alles Gute kommt von Gott. Denn er besitzt alles. Die Schöpfung lehrt uns, dass dem Herrn alles gehört und er über alles herrscht. Drittens. Die Schöpfung lehrt uns, dass der Herr allmächtig und allwissend ist. Das deutlichste Zeugnis der Schöpfung ist sicherlich, dass Gott stark und mächtig ist. Wenn wir die Natur schauen, die großen Berge, die Ozeane, die Kontinente und dann die mikroskopisch kleinen Wesen, die Funktion des menschlichen Auges, wie alles so haargenau zusammenpasst, was kein Mensch nachbauen könnte, weder das Große noch das Kleine. Oh, da sehen wir, Gott ist nichts unmöglich. Nichts ist ihm unmöglich. Das weiß auch der Prophet Jeremia in Kapitel 32, Vers 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Ist das nicht, was die Schöpfung uns lehrt? Gott, du bist der Schöpfer. Und wenn ich die Schöpfung sehe, dann erkenne ich, kein Ding ist dir unmöglich. Psalm 135, Vers 6. alles, was dem Herrn wohlgefällt, tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Es hängt alles von seinem Willen ab. Er ist mächtig, er ist allmächtig, er kann alles tun, was er will. Haben wir in unserem Kinderkatechismus, kann Gott alles tun? Ja, er tut alles, was seinem heiligen Willen entspricht. Und er kann nicht nur alles tun in seiner Kraft, er weiß und sieht auch alles. Nichts ist vor ihm verborgen. Psalm 94, die Verse 8 bis 11. Habt Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volk, ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden? Der das Ohr gestaltet hat, sollte der nicht hören? Und der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Der die Nationen unterweist, sollte der nicht zurechtweisen? Er, der Erkenntnis lehrt den Menschen, der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie ein Hauch sind. Gott sieht und weiß alles, nichts ist vor ihm verborgen. Er hört alles, er sieht alles, er erkennt alles, ja, selbst deine verborgenen Gedanken. Er kennt die Nichtigkeit deiner Gedanken. Sacharja 12, Vers 1, so spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Seht ihr, das Große, den Himmel auszuspannen, die Grundmauern der Erde zu legen, er ist es auch, der den Menschen einen Geist gegeben hat. Das, was nicht sichtbar ist, er kennt all das. Nichts ist vor ihm verborgen. Und solch ein mächtiger Gott, der völlige Kraft hat und völliges Wissen, das ist ein Schrecken für die Feinde Gottes. Psalm 33, Vers 6. Durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie einen Wall, legt in Behälter die Fluten. Es fürchte den Herrn die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Die Schöpfung, die uns lehrt, wie groß und mächtig und kräftig und allwissend Gott ist, sie predigt uns, oh, scheue dich, fürchte dich vor dem Herrn. Oh, es ist ein Schrecken für die Feinde Gottes. Das erfahren wir auch in Josua 2, Vers 11. Da sagt Rahab, die ja in Jericho wohnt und schon vorher gehört hat, dass das Volk Israel kommt und dass Gott mit ihnen ist. Sie berichtet den Kundschaftern, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Warum? Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Euer Gott hat die Welt erschaffen und hat alle Macht, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Eine Furcht vor allen, die Feinde Gottes sind. Aber die wir hier zusammenkommen, wir wissen, das, was der größte Schrecken für alle Gottlosen ist, ist der größte Trost für alle Glaubenden. Alle, die dem Herrn vertrauen und auf ihm hoffen, ist seine Macht und seine Allwissenheit der größte Trost. Psalm 146, die Verse 5 bis 6. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Oh, was für ein Glück, dass wir den Gott kennen dürfen, dass wir uns auf ihm verlassen dürfen, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Was für eine Referenz! In Jesaja 51, Vers 12 und 13, da bestätigt Gott auch selbst. Wunderbare Worte. Jesaja 51, Vers 12. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du, dass du dich vor dem Menschen fürchtest, der dahin stirbt? Und vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird? Und dass du den Herrn vergisst, der dich macht, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt? Und dass du dich beständig den ganzen Tag vor dem Zorn des Bedrängers fürchtest, wenn er zielt, um dich zu vernichten? Wo ist denn der Zorn des Bedrängers? Was Gott hier sagt, ist, schau doch mal, ich habe Himmel und Erde gemacht. Ich habe den Menschen gemacht. Ist dir das nicht ein Trost? Was fürchtest du dich vor dem Menschen, der so schnell vergeht? Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich habe Himmel und Erde gemacht. Wo ist denn der Schrecken des Bedrängers? Eine wunderbare Erzählung aus 2. Könige 19, Verse 10 bis 19. Es führt uns das so ermutigend vor Augen. Da ist dieses assyrische Heer und es bedroht Juda. Es steht vor Jerusalem. Und hinter ihnen ist eine riesige Vernichtungswelle. Sie haben Königtum nach Königtum vernichtet. In einer grausamen Schreckensherrschaft. Die Assyrer waren bekannt für ihre absolute Brutalität. Und Sanherib, der König von Assur, er sendet einen Brief an den König von Juda, an König Hiskia. Und zwar, um ihn zu entmutigen, dass er überhaupt nicht sich traut, sich überhaupt den Assyrern zur Wehr zu setzen. 2. Könige, Kapitel 19, Vers 10. So sollt ihr zu Hiskia, dem König von Juda, sagen, dein Gott täusche dich nicht, auf den du vertraust, indem du sagst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assur gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assur allen Ländern getan haben, indem sie an ihnen den Bann vollstreckten. Und du solltest gerettet werden? Haben die Götter der Nationen, die meine Väter vernichtet haben, sie gerettet? Gosan, Haran, Rezef und die Söhne Edens, die in Telassa waren. Wo ist der König von Hamat und der König von Arpad und der König der Stadt Sepharvaim von Hena und Ava? Also, was dieser König von Assur sagt, ist, wir haben alle Königtümer vernichtet und all ihre Götter waren unfähig, sie vor uns zu retten. Sie sind alle dahin. Vers 14, da nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Dann ging er in das Haus des Herrn hinauf und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Und Hiskia betete vor dem Herrn, Herr, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der Gott ist, du allein für alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Seht ihr, wie Hiskia sich selbst tröstet durch diese wunderbare Erkenntnis der Theologie. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige her dein Ohr und höre. Tu her deine Augen auf und sieh. Ja, höre die Worte Sanheribs, die er gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Gott, es ist wahr, Herr. Die Könige von Assur haben die Nation und ihr Land in Trümmer gelegt. Und ihre Götter haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren nicht Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, und sie haben sie verloren gegeben. Und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Hiskia weiß, es ist mein größter Trost, meine größte Ermutigung zu wissen, es ist ein Herr, ein Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dieser Gott, er kann hören und er kann sehen. Er ist kein toter Gott, er ist nicht aus Holz und Stein, wie all die anderen Götzen. Und darum kann er diesen Brief ausbreiten vor Gott und voller Hoffnung und Zuversicht beten. O Herr, rette uns, damit sichtbar wird, damit erkannt wird, dass du, Herr, allein Gott bist über alle Nationen. Und wer die Geschichte weiterliest, erkennt, genau so hat Gott gewirkt. Die Schöpfung, sie lehrt uns, dass der Herr allmächtig und allwissend ist. Ein Schrecken für die Gottlosen, aber ein Trost für alle Glaubenden. Und viertens, die Schöpfung lehrt uns, dass der Herr ewig und zuverlässig ist. Wenn Gott alles geschaffen hat, alles, was wir sehen, alles im Raum und Zeit, dann bedeutet das, dass er über der Schöpfung, außerhalb von Raum und Zeit ist. Gott ist ewig. Wenn er die Welt geschaffen hat, wenn er schon da war, als es hieß, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dann war er vor diesem Anfang. Gott ist ewig, weil er alles Zeitliche geschaffen hat. Anders als alles in dieser Welt, was ein Ende hat, ist Gott ewig. Er hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Mose betet im Psalm 90, Verse 2 bis 6, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es auf und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Seht ihr, wir Menschen, unser Leben ist so schnell vorbei. Gott spricht, kehrt zurück zum Staub. Der Mensch stirbt und wird zu Staub. Und er sagt, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, und Menschen werden geboren. Eine neue Generation wächst auf. Aber Gott, er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Psalm 102, die Verse 25 bis 27. Du hast einst die Erde gegründet und der Himmel ist deiner Hände Werk. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden zerfallen wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. Ja, in dieser Welt, es vergeht alles. Irgendwann verdorrt jede Pflanze. Irgendwann fällt jeder Baum. Es alles wird umkommen. Es alles zerfällt wie ein Kleid. Aber es soll uns daran erinnern, der Schöpfer bleibt ewig. Er gehört nicht zu dieser Schöpfung. Und dieser ewige Gott, der unwandelbar ist. Alles in dieser Welt wandelt sich. Aber Gott ist unwandelbar. Es bedeutet auch, dass er beständig gnädig ist. Die Schöpfung und die Natur, sie soll uns in all ihrer Vergänglichkeit aufzeigen. Aber Gott ist beständig. Und das sehen wir auch in seiner beständigen Fürsorge in dieser Welt. Gott, der doch außerhalb von all diesem Zeitlichen ist, der doch so viel erhabener ist, so viel größer ist, er kümmert sich dennoch um diese Welt. Calvin, er vergleicht Gottes Wirken in seiner Vorsehung mit dem Wirken eines Vaters, der sich liebevoll um seine Familie kümmert, der dafür sorgt, dass sie zu essen haben, der dafür sorgt, dass sie geschützt sind. Und Und diese Welt, wenn wir sie betrachten, wie sie funktioniert, wie alles läuft, wie alles uns dient, es soll uns daran erinnern, an die liebevolle Fürsorge des treuen Gottes. Psalm 8, Verse 3 bis 4. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Herr, ich bin doch so vergänglich, ich bin so klein. Wie kommt es eigentlich, dass du dich so liebevoll kümmerst? Psalm 36, die Verse 5 bis 9. Herr, an den Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich. Deine Rechtssprüche dem gewaltigen Urmeer. Menschen und Vieh hilfst du, Herr. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deinen Flügeln, in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 65, Verse 9 bis 13. Du hast das Land heimgesucht und überschüttet. Du bereicherst es sehr. Gottes Bach ist voll Wasser. Du bereitest ihnen Getreide, wenn du das Land so bereitest. Du tränkst seine Furchen. Du ebnest seine Schollen. Du erweichst es mit Regengüssen. Du segnest sein Gewächs. Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt und deine Spuren triefen von Fett. Es triefen die Weideplätze der Steppe und mit Jubel umgürten sich die Hügel. Die Weiden bekleiden sich mit Herden und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Ein wunderbarer Psalm, er sieht auf all das, was Gott hervorbringen lässt. Wir sind es gewohnt, wir gehen zum Rewe oder zum Aldi und kaufen uns diese Dinge ein und wir sind blind geworden für dieses Wunder, das Gott aus der Erde hervorbringen lässt. All die Frucht und all das Gemüse und all das, was uns dient zur Nahrung und dass die Tiere versorgt werden können. Und wie sich, wenn eine Schafherde eine Weide auf einer Weide ist und dort das Gras frisst. Es ist, dass sich diese Weide umkleidet mit dieser Schafherde zur Ehre Gottes, der alles so freundlich versorgt und so liebevoll und beständig alles am Leben erhält. Und all das soll zum Lob Gottes dienen. Psalm 136, die Verse 1 bis 9. Preist den Herrn, denn er ist gut. Denn seine Gnade währt ewig. Preist den Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewig. Den, der große Wunder tut, er allein, denn seine Gnade währt ewig. Den, der den Himmel gemacht hat mit Einsicht, denn seine Gnade währt ewig. Den, der die Erde ausgebreitet hat über dem Wasser, denn seine Gnade währt ewig. Den, der große Lichter gemacht hat, denn seine Gnade währt ewig. Der Sonne zur Herrschaft am Tage, denn seine Gnade währt ewig. Den Mond und die Sterne zur Herrschaft in der Nacht, denn seine Gnade währt ewig. Seht ihr, was das für eine Predigt ist? All die Beständigkeit, dass die Sonne am Morgen aufgeht und der Mond in der Nacht. Es predigt, Gottes Gnade währt ewig. Es ist ein Wunder, diese Regelmäßigkeit, diese Beständigkeit, dass immer wieder aus einem Samenkorn neue Frucht erwächst. Oh, Gott ist treu. Das ruft uns die ganze Schöpfung zu, jeden Tag. Gott ist treu und gnädig. Und das vor allem zu seinem Gnadenbund. Seine Gnade währt ewig, das bedeutet vor allem auch, dass er hält, was er in Gnade versprochen hat. Der ewige Gott, der nicht zeitlich ist, der sich nicht verändert, der sich nicht verwandelt, der ewig der gleiche ist, der seine Beständigkeit zeigt im Naturlauf, Er hat Gnade versprochen denen, die an ihn glauben. Und auch das predigt uns die Schöpfung. Der Bund der Gnade, dieses Versprechen, dass Gott Sünden vergeben will, dass er ein Retter ist für Sünder, wie wir es sind, dass er die Beziehung zwischen uns Menschen und dem herrlichen und großen Schöpfer wiederherstellen wird. Das predigt uns die Schöpfung. Und gerade in Zeiten, als die Gläubigen im Alten Testament dachten, es wäre nun alles aus. Sie dachten, alle Verheißungen, all das, was Gott in seinem Wort uns versprochen hatte, ach, wir haben es vertan. Unser Ungehorsam, unsere Sünden waren so groß, jetzt ist alles vorbei. Gott hat uns den Rücken zugekehrt. Wir haben keine Hoffnung mehr. Da verspricht Gott, dass er zu seinem Wort und zu seinem Bund der Gnade in Treue hält. Und als Zeichen dafür dient die Schöpfung. Jeremia 31, Verse 35 bis 36. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. Habt ihr das verstanden? Die Ordnung von Tag und Nacht predigt uns die Treue, die Bundestreue Gottes. Wenn du das Gefühl hast, oh, Gott wird sein Versprechen nicht wahr machen. Gott ist von mir gewichen. Obwohl er doch eigentlich gesagt hat, dass er treu ist. Blick auf die Sonne, Blick auf den Mond, Blick darauf, dass es jeden Morgen die Sonne wieder aufgeht und jede Nacht der Mond und die Sterne leuchten. Nun, das ist Gottes Zeichen dafür, dass er treu ist. Eher fallen Mond und Sterne vom Himmel, als dass Gott sein Versprechen auflöst. Psalm 89, Vers 33 bis 37. Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Einmal habe ich geschworen, bei meiner Heiligkeit, wie könnte ich David täuschen? Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond wird er fest und ewig stehen. Der Zeuge in den Wolken ist treu. Der Mond wird genannt der Zeuge in den Wolken. Und es soll uns daran erinnern, Gott hat David eine ewige Königsherrschaft versprochen. Und die ist erfüllt in Davids Sohn Jesus Christus. Eine ewige Herrschaft. Und der Mond in den Wolken zeugt davon. Gott erfüllt seinen Gnadenbund. Bei Noah wissen wir von dem Regenbogen. Gott wird die Erde nicht noch einmal durch Wasser vernichten. Es sind Zeugnisse, die predigen die Gnade und die Treue Gottes. Die Schöpfung, sie lehrt uns, dass der Herr ewig und zuverlässig ist. Die Schöpfung ist das Theater von Gottes Herrlichkeit. Seht ihr, es ist ein theologischer Bericht. Und im Psalm 19, Vers 2 bis 4, da heißt es, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seine Händewerk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. Es ist eine Predigt über Gott. Es ist eine theologische Predigt. Jeder Tag, jede Nacht, die Sterne am Himmel, die Sonne und der Mond, überall auf der Welt, sie berichten von Gottes Herrlichkeit. Und sie sollen uns dienen, dass wir den Schöpfer erkennen und anbeten. Wie schnell wird das vertauscht, dass Menschen sich vor der Schöpfung niederknien? Aber sie soll uns dienen, dass wir die Herrlichkeit des Schöpfers erkennen. Dass wir erkennen, was Gott darin über sein eigenes Wesen geoffenbart hat. Und alles, was wir anhand der Schöpfung über Gott erkennen, das dürfen wir wissen über Christus. Dieser Nachkomme Davids nach dem Fleisch, er hat diesen Gnadenbund erfüllt. Aber mehr noch, er ist der ewige Gott. Christus ist der ewige Gott. All das, was wir anhand der Schöpfung über den Schöpfer Gott erkennen können, sagt die Schrift, nun, das war Christus. Und dieser Schöpfer, Jesus ist Gott der Schöpfer, dieser Schöpfer ist in die Schöpfung hineingekommen, um seinen Gnadenbund zu erfüllen. Er ist der herrliche Versöhner. Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, das heißt der Erbe, der Besitzer aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus dem Toten, damit er in allem den Vorrang habe, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Christus, der Schöpfer, der alles geschaffen hat, der mächtig ist, der allein Gott ist, in dieser herrlichen Trinität, Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott in drei Personen. Christus ist Mensch geworden. Der, der ewig ist, er ist Mensch geworden, um am Kreuz zu sterben. Und Menschen mit Gott zu versöhnen. Und er ist auferstanden. Und was sagt er? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir gehört alles. Ich regiere alles nach wie vor. Aber er ist Mensch geworden. Er ist in die Schöpfung gekommen, um Menschen zu erretten. Ich möchte schließen mit einem Aufruf an die ganze Schöpfung, diesen einzigen, allmächtigen und ewig zuverlässigen Gott zu loben, den wir gehören. Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir schließen mit dem Psalm 148. Halleluja! Lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb des Himmels seid. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Er stellte sie hin für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die wird man nicht überschreiten. Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Seeungeheuer und alle Fluten, Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwind, der sein Wort vollzieht. Ihr Berge und alle Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern, das Wild und alles Vieh, Gewürm und gefiederte Vögel, Könige der Erde und alle Völker, Oberste und alle Richter der Erde, junge Männer und auch Jungfrauen, Alte samt den Jungen, sie sollen loben den Namen des Herrn. Denn allein sein Name ist hoch erhaben, seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk, ein Loblied für alle seine Frommen, für die Söhne Israels, für das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja. Halleluja. Oh, möge Gott es schenken, dass wir hören und erkennen und bekennen, was die Schöpfung uns predigt. Oh, die Theologie der Schöpfung erhebt uns zum Lob des allein wahren, mächtigen Rettergottes. Amen.